wie im letzten Jahr, wird ein Schriftsteller den Schlusspunkt setzen, der aus London angereist ist. Pfeift es nicht? Nein. Allerdings ist er eigentlich Schweizer. Und für mich hat er, ich habe ihn in der Schweiz an einer Lesung zufällig gesehen und kennengelernt und war sofort fasziniert und habe dann gesagt, ach, es wäre schön, wenn du zu Sprachsalz kommen würdest. Er hat nämlich zwei Bücher über einen Künstler geschrieben. Das heißt, ein Buch über den Künstler und ein zweites über seine Fans. Und das war eine große Freude, ihm zuzuhören und vor allem seinen Anekdoten, die rund um die Bücher immer wieder passiert sind. Freuen Sie sich auf was Besonderes heute Abend zum Schlusspunkt. Hans-Peter Düsi, Künstler.
Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ich will mich gleich nochmal erheben, damit Sie auch die volle Glorie meines Hemdes richtig zu schätzen wissen. Der Stoff hat mir ein Freund mitgebracht aus Kenia, der war da im Urlaub und es gibt doch ziemlich wenig Popstars aus allen Bereichen der Popmusik, würde ich meinen, die in Kenia genauso berühmt sind wie in New York und Wien und Zürich und London. Das war aber nicht der Grund, warum ich eine Biografie über Michael Jackson geschrieben habe. Der Grund, der ist mir eigentlich zugefallen, wie das Kind zur Jungfrau. Und das kam so, sorry, ich muss das alles erzählen, sonst macht das alles nicht irgendwie Sinn. Im Frühjahr 2009 hatte Michael Jackson in London, wo ich eben wohne und als Journalist tätig bin, angekündigt, dass er im Juli dann Konzerte geben wolle in London. Diese Veranstaltung, die war extrem frustrierend. Die fand statt nicht in der O2 Arena, sondern im Korridor der O2 Arena. Das war also beißende Kälte, der Wind hat durchgeblasen. Man musste um 2 Uhr da sein. Es wurde gesagt, dass wenn man um 2 Uhr nicht da ist, dann kommt man nicht mehr rein. Ich bin gerade so um 1 Minuten vor 2 bin ich angekommen, da kam zuerst die Waffenkontrolle, dann die Getränkekontrolle, dann noch die Esswarenkontrolle und ich bin endlich reingekommen und da ist Live-Übertragung am Fernsehen, die man gesehen hat. Der Michael Jackson steigt gerade jetzt in sein Auto, ist aber noch im ganz anderen Ende von London. Er muss durch die ganze Stadt fahren, durch den ganzen Traffic. Man wusste, wir stehen jetzt noch 3 Stunden da. Wir sind 3 Stunden da gestanden, die Fotografen noch länger. Man durfte sein Gefängnis gar nicht verlassen. Nicht einmal aufs WC durfte man. Man bekam nicht einmal Biscuits, nichts zu trinken. Also die Stimmung unter den Journalisten und Fotografen war ziemlich mies. Und dann ist der Michael endlich reingekommen, ist auf die Bühne gehüpft, hat gesagt, Hello, I love you all, this is it. 2-3 Mal. 2,5 Minuten, 2 Minuten, 43 Sekunden oder so, da war er wieder weg. Als Journalist konnte man damit überhaupt nichts anfangen. Ich bin heimgegangen, habe völlig erzürnt, habe ich in meinem Blog, habe ich da was geschrieben, so sarkastisch, wie es nur irgendwie ging. Und selbstverständlich habe ich ein Foto hingetan noch im Blog, ein Foto von Ozzy Osbourne, weil der hat zu dem Zeitpunkt ziemlich ausgeschaut wie Ozzy Osbourne. Freundlicherweise gab es dann einen Verlag in Österreich, der Hannibal Verlag, der erachtete diesen kleinen Beitrag als eine genügend gute Qualifikation, eine Biografie vom Meister zu schreiben. 2 Tage später bekam ich ein E-Mail, ob ich denn Lust hätte, eine Biografie für Michael Jackson zu schreiben. Die müsse allerdings erscheinen, bevor die Konzerte stattfinden. Okay, 2,5 Monate Zeit. Das hat ziemlich unmöglich geklingt, aber wenn man freischaffend ist und eine Herausforderung, macht immer Spaß. Man sagt natürlich ja. Ich habe dann einen Monat lang recherchiert, dann einen Monat lang geschrieben. Das war ziemlich psychedelisch. Man ist am Morgen um 7 Uhr aufgestanden, hat alles Material, das man gehabt hat für den Tag zum Schreiben, schön um sich gruppiert am Boden. Mein ganzes Zimmer war voll so, und jeden Tag eine neue Schicht drauf. Am Schluss konnte ich kaum mehr zum Büchergestell gehen. Um 1 Uhr hat man zu schreiben angefangen. Um 6 oder 7 Uhr hat man kurz ein Sandwich gegessen, ist den Hund spazieren gegangen, so ein bisschen Luft haben, hat weitergeschrieben bis um 12, weil wenn man um 2 Minuten nach 12 in meinem Lokalpub reingekommen ist, ankam, ist man nicht mehr reingekommen, aber wenn man um 1 Minute vor 12 da war, dann haben sie gleich hinter dir die Tür abgeschlossen und man konnte noch sitzen bis 2 Uhr und Bier trinken und ein bisschen entspannen und am nächsten Tag das gleiche um 7 Uhr. Anyway, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mein Ding abgeliefert, termingerecht, hatte dann natürlich 2,5 Monate keinen Journalismus geschrieben, hatte kein Geld, musste unbedingt neue Arbeit akquirieren, bin nach Zürich gegangen, wo ich ein Zimmer habe, für genau solche Ausflüge. Und wenn ich in Zürich bin, kann ich immer eine Radiosendung machen. Ich bin im Radio gewesen und habe gesagt, Leute, ich habe ein Buch geschrieben, Michael Jackson, alle haben gelacht. So am dritten Abend bin ich an einer Bar, einer Open-Air-Bar gestanden, es war wunderbares Wetter. Und plötzlich ist da einer vorbeigegangen, so ein bisschen hipsterisch, weißes T-Shirt, Hütchen, und auf dem weißen T-Shirt, geweint hat er. Auf dem weißen T-Shirt war etwas hingekritzelt. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Man geht hin und sagt, was ist denn los, du Armer? Und er sagt, Michael Jackson ist tot. Und niemand hat es geglaubt, absolut niemand. All meine Freunde haben rumgetippt und haben gesagt, ja, der ist tatsächlich im Spital, es sieht nicht gut aus, Düsi, es ist wirklich nicht gut. Was passiert jetzt mit deinem Buch? Ich habe dann eine Flasche auf dem Heimweg, eine Flasche Jack Daniels gekauft. Die habe ich getrunken, bin dann irgendwie um 5 Uhr morgens ins Bett gesunken. Natürlich kaum geschlafen, um 6 Uhr hat das Handy zu klingeln angefangen. Ich habe im Tiefschlaf zu allem Ja gesagt. Bin um 8 Uhr wieder aufgestanden und bin dann wirklich den ganzen Tag hin und her geschoben worden, von Radiostudio zu Radiostudio. Ich habe am Mittag habe ich Live-Interviews mit deutschen Radiostationen vom Bus aus gemacht. Um 1 Uhr sind dann die ersten Anrufe gekommen, von der NZZ zum Beispiel. Wo ist unser verdammter Nachruf? Oh Scheiße, das geht jetzt leider wirklich nicht. Der Verlag hat auch angerufen und gesagt, es wäre schon super, wenn wir das noch ein bisschen ergänzen könnten für das Buch. Können Sie vielleicht bis am Montag ein neues Kapitel für den Anfang und ein neues Kapitel für den Schluss auch noch schreiben? Kein Problem, natürlich. Am Dienstagmorgen war ich schon im Deutschen, im ZDF Morgenfrühstück zusammen mit dem österreichischen Starkoch und einem schwulen Ehepaar, das einen Flugzeugabsturz in Thailand überlebt hatte. Ja, 4 Wochen später und dann am Montag, nachdem ich meine Sachen abgeliefert hatte, haben sie um die Uhr zu drucken begonnen, 3 Schichten, 24 Stunden. Die Druckerei war in Österreich, am Donnerstag ist Papier ausgegangen. Als das Buch dann endlich in die Shops kam, war es schon in der 4. Auflage. Es war das Einzige, was man im deutschen Sprachbereich über Michael Jackson zu dem Zeitpunkt haben konnte, weil die 10 Jahre vorher war er ja wirklich praktisch persona non grata nach dem letzten Kindermisshandlungsprozess, wo er ja freigesprochen wurde, aber da wollte niemand mehr was wissen von ihm und gleichzeitig er wollte auch von niemandem etwas wissen. Darum gab es nicht auf dem Markt und das war dann mein großer Vorteil. Ich hatte Number One in Switzerland und in Deutschland, Österreich war es auch ein Top 10 Hit. etwas, wovon ich immer geträumt habe als Kind, als ich Akkordeon spielte und dachte, einmal werde ich in die Hitparade kommen mit meinem Akkordeon. Stattdessen habe ich es dann mit der Schreibmaschine geschafft. Was ich Ihnen gern vorlesen möchte als erstes ist ein Kapitel aus dieser Biografie, die dann auch gleich wieder vergriffen war, weil der Verlag dann doch zu viele Exemplare gedruckt hatte und für 5000 unverkaufte Bücher keinen Platz hatte. Also Neuantiquariat, wenn Sie es irgendwo noch finden, es würde mich freuen. Ein Kapitel möchte ich daraus vorlesen, einfach wirklich, ich glaube, es zeigt ein bisschen, wie es zu Michael Jackson kam, also dieses Phänomen, sowohl musikalisch als auch der Typ, den er dann war. Und es geht um die Zeit von 1963 bis 1968, also Michael, geboren 1958, schon mit 6, 7 Jahren ist er mit dem Jackson 5 in Gary, Indiana aufgetreten, live aufgetreten, Lokalmatador, Lokalgröße. Wir treffen ihn jetzt wieder, wo er schon ein bisschen älter ist, nämlich 8. Der Älteste, Jackie, wird um die 15 Jahre alt gewesen sein, Tito 13, Jermaine knapp 12, Marlon 9 und Michael 8, als die Jackson 5 mit ihrer Verpflichtung bei Mr. Lucky's die Welt der Nachtclubs kennenlernten. Und je weiter die Band für ihre Auftritte reisen musste, desto seltener konnte sie in der gleichen Nacht zurückfahren. Es kam vor, dass sie erst am Montag früh im Morgengrauen wieder in Gary ankam, wenige Stunden bevor die Boys den Weg zur Schule anzutreten hatten. Es bedeutete auch, dass sie immer häufiger in Hotels übernachten mussten. Joseph, das war der Vater, ist immer noch der Vater, genoss die neuen Freiheiten aus vollen Zügen. Nicht selten kehrte er zu später Stunde mit einer Frau am Arm in die Hotelsuite zurück. Es konnten auch deren 2 oder 3 sein. «Gute Nacht, Jungs», habe er ihnen gut gelaunt zugerufen und sei mit den Frauen im Nebenzimmer verschwunden. Regelmäßig begleitete die Katzenmusik schmatzender Groupies und quietschender Bettfedern die Jackson 5 beim Einschlafen. Angesichts der viel publizierten sexuellen Revolution, in der Musiker und ihr Anhang bekanntlich eine führende Rolle spielten, war es nicht unbedingt erstaunlich, dass Joseph keine Hemmungen zeigte, aus seiner privilegierten Position als Manager sexuellen Profit zu schlagen. Selbst wenn das freigeistige 60s-Klima in Betracht gezogen wird, wo schuldgefühlfreie Promiskuität zum guten Ton gehörte, wird es indessen höchst befremdlich, dass Joseph in keiner Weise versuchte, seine serienmäßigen Ehebrüche vor den Söhnen wenigstens halbwegs zu verstecken. Die Boys, ganz besonders das jüngste Bandmitglied Michael, wurden durch seine Sorglosigkeit vor eine unmögliche Situation gestellt. Alle liebten sie ihre Mutter über alles und trotz allem auch ihren Vater. Schuldeten sie es Catherine, ihr zu verraten, was während ihren Reisen geschah, oder schuldeten sie Joseph, der so an ihre Zukunft glaubte, Stille? Keiner der Söhne sagte je ein Wort zu Catherine, offenbar darum, weil sie die Mutter beschützen wollten. Es kann nicht einfach gewesen sein, sich durch diese Verheimlichung zum Mitläufer von Josephs parallelem Leben gemacht zu haben. Die dadurch aufgeworfenen Emotionen dürften für den 8-jährigen Michael fast nicht zu bewältigen gewesen sein, zumal er als hingebungsvoller Sohn seiner Mutter in puncto religiöser Überzeugung mit kindlicher Inbrunst nacheiferte. Wie konnte es dieser Gott zulassen, dass gerade die lammfromme Catherine vom eigenen Mann so gnadenlos hintergangen wurde? Wie konnte es geschehen, dass sich gerade die Frau, die daran glaubte, dass außerehelicher Sexualverkehr des Teufels sei, ausgerechnet einem Lebenspartner ewige Treue geschworen hatte, der die Freuden des Fleisches aus vollen Zügen zu genießen trachtete? Wenn die Verführungen, die uns in den Weg gelegt werden, Satans Versuch sind, uns vom Weg Gottes abzubringen, machte das Joseph nicht zum Abgesandten von Satan? Es ist unmöglich, nicht an den Ödipus-Mythos zu denken. So drängt sich bei Joseph exhibitionistischen Casanova-Auftritten der Verdacht auf, er habe seinen Söhnen, die als Musiker so viel mehr Talent besaßen als er selber, zeigen müssen, dass er dort, wo es wirklich zählte, nämlich im Bett, noch immer der Platzhirsch war. Ebenfalls im Sinne des Ödipus-Mythos sind die heldenhaften Versuche der Söhne, Catherine zu beschützen vor dem Schmerz, den der Vater ihr zufügen könnte. Nicht nur der Vater genoss das Leben on the road, auch Michaels Brüder kamen bald auf den Geschmack. Der daheim so strenge Joseph ließ unterwegs die Zügel durchhängen. Marlon und Michael hatten Order, sich schlafen zu stellen, wenn die älteren Brüder mit Freundinnen ins Hotel zurückkehrten und sich in den anderen Betten mit ihnen vergnügten. Dann waren da auch noch die Clubs, in denen sie auftraten. Strip-Shows gehörten zum Alltag und Joseph hatte nichts dagegen, wenn seine Sprösslinge sich die Shows zu Gemüte führten. Michael konnte es nicht verstehen, warum es Männer gab, die gierig an den Slips schnüffelten, welche die Stripperinnen beim Höhepunkt ihrer Show ins johlende Publikum warfen. In der Peppermint Lounge in Chicago hatte jemand ein Guckloch in die Wand gebohrt, auf der anderen Seite befand sich die Damentoilette. «Da sah ich Dinge, die ich nie vergessen habe», heißt es in Michaels Memoiren. Unvergesslich geblieben ist ihm auch eine Show-Einlage im New Yorker Apollo-Theater. «Ich hatte schon ziemlich viele Stripperinnen erlebt, aber dieses Mädchen hatte ganz besonders schöne Wimpern und lange Haare. Sie legte eine tolle Vorstellung aufs Parkett. Ganz plötzlich, ganz zum Schluss, da hat sie sich die Perücke vom Kopf gerissen und zwei große Orangen aus dem Büstenhalter gezogen.» Stellte sich heraus, dass hinter all dem Make-up ein hartes Männergesicht versteckt war. Das Publikum habe wild applaudiert. Das hat mich umgehauen. Ich war ja bloß ein Kind. Sowas hätte ich nie im Leben erwartet. Die Jacksons waren imstande, den Ton ihrer Vorstellung dem des Lokales anzupassen. Wenn es Zeit war für die populäre Joe Tex-Nummer Skinny Legs and All, schickte Joseph Michael ins Publikum, wo dieser von Dame zu Dame sprintete, um ihnen unter den Rock zu gucken und dabei anzüglich mit den Augen zu rollen. Auch bei dieser Freakshow kam Michael das Talent zugute, dass er eine Rolle perfekt spielen konnte, deren Relevanz er so wenig verstand wie die Texte seiner Lieder. Michael hätte bei den sexuellen Erfahrungen seiner Brüder genug Gelegenheit gehabt, sich quasi am Bühnenrand Bildung anzueignen, wie er es mit den Idolen im Theater getan hatte. Diese Art von aufgezwungener Lehre wirkte nur abstoßend auf ihn. Ein paar Jahre später, auf der Höhe ihres Erfolges, entdeckten die Jackson 5 in ihrer Garderobe in einem Londoner Theater wiederum ein Guckloch. Diesmal erlaubte dieses einen Blick auf die sich nackt erholende amerikanische Starschauspielerin Carol Channing. Vier Jacksons drängten sich aufgeregt um das Guckloch. Der fünfte, Michael, wandte sich angewidert ab. Ist es bei einem derartigen Wirrwarr von widersprüchlichen Impulsen, unverständlichen Emotionen und überwältigenden Eindrücken ein Wunder, dass Michael sich mit Haut und Haar ins Showbusiness stürzte? In ein Shangri-La, wo ein mit verblüffender Leichtigkeit hingeworfener Spagat wie ein Zaubertrick alle Sorgen und Komplikationen zum Verschwinden bringen konnte? So viel aus dem Buch Black or White. Sie werden sich erinnern, ich habe vorhin Ozzy Osbourne erwähnt. Diesen entdeckten bald auch die gesammelten Michael Jackson-Fans von Europa. Denn als der Verlag bekannt gab, dass ich dieses Buch schreiben würde, sind sie natürlich alle googeln gegangen, weil niemand, kein Michael Jackson-Fan wusste, wer ich war. Sie landeten bei Ozzy Osbourne, sie sahen die zynischen Sprüche, den sarkastischen Scherz und auf der Stelle war in all den Michael Jackson-Forums stand ein Aufruf zum Boykott dieses Buches. Wieder ein Michael Jackson-Hasser, der da auf den Michael Jackson losgelassen werde, das sei ja furchtbar und man solle beim Verlag Protest einreichen. Und ich dachte mir, um Himmels Willen, ich meine, wer kauft ein Michael Jackson-Buch außer Michael Jackson-Fans? Und ich dachte, das kann ja nicht in meinem Interesse sein, dass die mich jetzt vollkommen boykottieren. Ich habe mich in all diesen Fanforen eingeschrieben und habe da Beiträge geschrieben, also erklärt, warum ich so reagiert hätte und so. Und ich bekam dann die ersten Todesdrohungen. Andere haben mich aber waren bereit dazu zu warten, was dann mit diesem Buch passiert. Es hat sich ein bisschen gelegt, es hat sich ein bisschen Dialog entspannt zwischen den Fans und mir. das Buch ist dann herausgekommen und ja, die Todesdrogen haben sich gemehrt, aber es gab auch positive Stimmungen. Und das Erstaunlichste war, ich bekam ein E-Mail vom Präsident des Schweizer Michael Jackson Fanclubs und der hat geschrieben: Lieber Herr Künzli, ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir dieses Buch mit keinem Wort erwähnen werden, denn wir können nicht einig gehen mit dem Grund, den Sie angegeben haben, das Buch geschrieben zu haben. In einem Interview wurde ich gefragt, warum haben Sie das Buch geschrieben? Und ich habe gesagt, weil man mich angefragt hat. Ich habe diesen Präsidenten zurückgeschrieben. Es tut mir leid, dass er sich so fühle. Ich kann ihm aber versichern, ich hätte wirklich nicht den Michael Jackson in die Pfanne hauen wollen, denn wirklich während des Schreibens ist mir erst klar geworden, was das für eine faszinierende Person ist, wie sehr sie steht für die Geschichte des Entertainment-Business, also jetzt im Guten und im Schlechten. Ein wunderbarer Entertainer, der daran gescheitert ist, dass er der perfekte Entertainer sein wollte. Und das hat seine Muse umgebracht, weil er nicht mehr arbeiten konnte, war sich nicht mehr gut genug. Anyway, das war meine Endfolgerung. Zwei Wochen später hat bei mir das Telefon geklingelt. Es war dieser Typ, er ist auch im Buch jetzt. Es tue ihm schrecklich leid, er hat mir tatsächlich Unrecht angetan. Er habe das Buch gelesen, sei nicht mit allem einverstanden, aber er sehe doch, das sei ein ehrlicher Versuch, sich mit Michael Jackson zu befassen. Und ob ich denn ein Interview geben würde für den Michael Jackson Fanclub und 2-3 Exemplare zum Verlosen beisteuern. Dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Ich habe ihn und seinen Co-Präsidenten getroffen. Das waren total interessante Leute. Wir haben uns blendend unterhalten. Es war eine echte Entdeckung. Von da an sind immer mehr Michael Jackson-Fans zu mir gekommen und haben mir ihre Story erzählt. Und erst dann habe ich gemerkt, dass der Michael Jackson mit den Fans ein völlig anderes Verhältnis hatte als andere Künstler mit ihren Fans. Michael Jackson war ja den Medien gegenüber völlig abgeschlossen, total abgeblockt. Darum habe ich ihn leider nicht interviewen können, weil seit den 80er Jahren hat sich der nie mehr interviewen lassen, außer von Kindern. Und, oh, sorry, das war jetzt nicht zynisch gemeint. aber den Fans gegenüber war total offen. Den hat er mir immer mitteilen lassen, wann er wo war, damit sie kommen konnten, haben die ihn im Hotelzimmer besucht. Die verrücktesten Stories. Er hat zum Beispiel in New York zwei Tage vor 9/11 hat er eine Benefits-Show gemacht und all die Fans aus Europa, 250 Fans, die Geschichte von einer davon wird hier auch erzählt, die blieben dann in New York hängen, weil die Flüge waren alle gesperrt, da passierte nichts mehr. Und der Michael Jackson, der ist zwar selber auch geflohen, aber hat seine Angestellten dazu angehalten, in diesem Hotel zu bleiben und diese Fans, die da versammelt waren, vor dem Hotel dreimal täglich zu füttern. 2-3 Fans, die nicht, ja, und da sind die Kellner rausgekommen, haben den Steak serviert und Sandwiches, je nach Tageszeit. Am zweiten, dritten Tag gab es immer noch 2-3 Leute, 2-3 Fans, die hatten keine Unterkunft gefunden. Die wurden im Wohnwagen von den Arbeitern, also den Bühnenarbeitern, untergebracht. Und der Fan, von dem hier die Rede ist, sie und noch eine Freundin, die waren nach einer Woche noch da. Und die sind am Schluss in der Suite von Michael Jackson selber gewesen. Und also diese großzügigen, das sind so Stories, die wirklich nicht in die Medien durchgekommen sind. Anyway. Ich habe da mit der großen Hilfe der Fans habe ich dieses Buch geschrieben, noch der Thriller um Michael Jackson, weil der Verlag unbedingt ein Jahr später nochmal einen Bestseller haben wollte. Es ist kein Bestseller geworden, aber es hat extrem Vergnügen gemacht, dieses Buch zu schreiben. Und ich will jetzt mindestens ein Beispiel daraus vorlesen. Ich muss da vorher noch vielleicht ganz kurz vorausschicken, ich weiß nicht, ob es in Österreich auch so eine Manie gab, eine Zeit lang, ich glaube in den 80er Jahren oder so, Kaffeerahmdeckeli sammeln. Also in Österreich heißt es sowieso anders, so diese kleinen Becherlein, wo man Sahne kriegt für den Kaffeecreme. Und in der Schweiz wurden die plötzlich gesammelt wie wahnsinnig. Meine Mutter hat die auch gesammelt. Ganze Alben voll so. Also dies zum Voraus. Thomas Keppeli, Jahrgang 1963, stämmig gebaut, offenes Gesicht, Zigarette, gelernter Maschinenzeichner, heute Immobilienhändler, früher beim FC Thun für die Sicherheit der Fans bei Auswärtsspielen zuständig, früher unter anderem auch aktiv im Schützenverein, im Eishockey-Club, bei den Ornithologen und den Philatelisten, berühmt geworden durch seinen verkaufsstarken Kaffee-Rahmdeckeri-Katalog. Ausbildung im Finanzwesen, Vater von 3 Kindern aus erster Ehe, Stiefvater einer Tochter aus zweiter Ehe, doppelter Weltmeister im Photoplay, das ist so ein global gesteuertes Computerspiel, Inhaber des schweizerischen Jagdscheins und Pächter eines Wildschweinjagdreviers in Tschechien. Auf seinem linken Schulterblatt prangt in der Größe einer Vinylsingle eine Tätowierung von Michael Jacksons Antlitz. Das mit Michael, hebt Scheppu an. Schon der Anfang war genial. Das Alter, 16, 17, sehr dominanter Vater, versuchte immer alles vorzuschreiben. Man kommt zur Schule raus, darf endlich selbst entscheiden, darf am Sonntag, statt daheim mit den Eltern Autorennen zu schauen, richtig aus dem Haus. Und der Kollege hat ein Auto und in dem Auto läuft genau dieses Kassettli. Off the Wall, Rock with You, das sind so Zufälle. Vielleicht hängt alles damit zusammen, mit der Befreiung. Scheppi und seine Familie waren keine Außenseiter im Dorf, im Gegenteil. Und doch wurde die geistige Verbindung des Schweizer Landbuben mit dem frühreifen Popstar aus der kalifornischen Sonne, für den Switzerland wahrscheinlich noch das gleiche war wie Schweden, auf einseitige Weise immer inniger. Was die beiden verband, waren die Schläge. Scheppi kassierte sie mit Rute und Teppichklopfer. «Wie soll ich sagen?», sagt Scheppu und seufzt. «Da waren ein paar Sachen. Mein Vater war Berufsoffizier, Oberst, ein sehr dominanter Mann. Und überall, wo der kleine Scheppu hingekommen ist, da hieß es, bist du der Sohn vom Herrn Oberst?» Da konnte man hin, wo man wollte. Man konnte niemand selber sein. Man war immer das Ergebnis von seiner Mutter und seinem Vater. Einmal in der Sekundarschule hat ein Lehrer zu mir gesagt, «Etwas Gutes hast du, Keppeli, und das ist dein Vater.» «Irgendwann muss man sich entscheiden», sagt Scheppu. «Entweder man schickt sich da rein, einfach der Sohn vom Alten zu sein, oder man bekommt eine solche Wut im Bauch, dass man sagt, okay, jetzt mache ich alles erdenklich Mögliche, bis es einmal heißt, sind Sie der Vater von dem Sohn?» Das war mein Ziel. Es war ein gewaltiger Krampf. Ich habe geschuftet und mich abgeplagt. Alles, bis mein Vater eines Tages wegen einer Nasenoperation ins Krankenhaus musste. Der Narkosearzt erscheint, blickt aufs Formular und sagt, «Eine Frage, Herr Keppeli. Sind Sie etwa der Vater vom Kaffeerahmdeckeli Keppeli?» Das war das erste Mal. Aufs Mal merkte ich, dass mein Vater ganz anders umging mit mir. Ich war nicht mehr sein Sohn. Sein Beispiel, sorry, den Moment hatte Scheppu Michael Jackson zu verdanken. Sein Beispiel hat mir gezeigt, du kannst das. Das Wichtigste ist, dass man in den Spiegel schauen und an sich glauben kann. Man in the Mirror, ein Lied von Michael. Das hat Michael gemacht, auch mit seinen Operationen. Wenn du in den Spiegel schaust und immer nur deinen Vater siehst, dann musst du doch etwas ändern. Und zwar musst du etwas ändern. Du kannst nicht auf die anderen warten. Bis aus Scheppu, dem Michael Jackson-Fan, Scheppu, der Michael Jackson-Sammler wurde, vergingen indessen noch eine Hochzeit, 3 Geburten und eine sehr glückliche Scheidung. Scheppu hatte seine Sandkastenliebe geheiratet und nach 9 Jahren festgestellt, dass Liebe allein nicht reicht, dass es die Gemeinsamkeiten sind, die verbinden. Obwohl das Ehepaar im Frieden auseinanderging und noch heute gut befreundet ist, stürzte ihn das Scheitern in eine schwere Depression. Der Scheppu hat dann die Michael Jackson-Platten wiederentdeckt. Er ist dann zum Sammler geworden, ziemlich ein intensiver Sammler. er hat eine ganze Sammlung aus Basel eingekauft und so. Und daraus hat er dann schließlich eine Bar eingerichtet in Thun, nämlich die King of Pop Bar, wo man all diese Schätze bewundern konnte. Datum 16. April 2000. Plötzlich versperren zwei schwere Typen den Eingang zur King of Pop Bar. Es steht ihnen ins Gesicht geschrieben, dass es Bodyguards sind. Sie bauen sich vor Scheppu auf. Es gäbe in Gstaad jemanden, der auf ihn warte. Draußen stehe der Wagen. Gstaad, exklusiver Urlaubsort für VVVIPs. Scheppu befahl den Kollegen, niemandem ein Sterbenswörtchen zu verraten. Er kaufte einen dicken Rosenstrauß und hielt den Fahrer an, einen Umweg zu seinem Haus zu machen. Er musste ja noch den Teddybären und das Fotoalbum holen, die für genau diese Gelegenheit bereit lagen. «Ich war überzeugt, dass dieser Moment kommen würde», sagte er. «Immer habe ich das im Kopf gehabt. Und wenn du etwas im Kopf hast und du weißt, du kannst das, dann heißt es dranbleiben und dranbleiben und eines Tages wirst du es schaffen.» Aber du musst selber an dich glauben, nie aufgeben. Egal, was die anderen denken von dir, nicht zweifeln, machen. Kannst dir vorstellen, was ich so zu hören bekam? Diese Schwuchtel, dem gefallen die kleinen Buben, scheißegal, durchziehen. In Gstaad lag tief der Schnee. Wie erwartet hielt der Wagen vor dem Chalet von Elizabeth Taylor an, der besten Freundin Michael Jacksons, wo dieser häufig zu Gast war. Ich stehe auf dem Vorplatz, zwei Bodyguards hüten den Eingang. Die zwei Bodyguards, die mich gebracht haben, stehen auch noch herum. Dann kommt ein Auto angefahren, da sitzt Grace drin, das Kindermädchen. Sie schaut mich so an, was machst du denn hier? Ich sage, mich kam jemand holen, Michael sei hier, ich würde gern zu ihm. Grace ging hinein, kurz später geht oben das Fenster auf, es ist Michael. Er sagte, hi. Ich kann nur eines sagen, I love you. Er sagt, I love you more. Hey, du Scheiße, nach 20 Jahren, du träumst von dieser Situation, nie im Leben, denkst du. Er noch George Bush, aber da ist er, Michael Jackson, keine 3 Meter von dir entfernt. Michael, Grace hat gesagt, dass du mir gerne etwas mitteilen würdest. Da war es vorbei mit Scheppus Beherrschung. Ich fiel auf die Knie und habe nur noch geheult. 40 Jahre alt und nur noch geflennt. So nah, ich allein. Das darf nicht wahr sein. Sonst immer mit 80.000 anderen. Hier Mutterseelen allein. Es war schon dunkel. Michael, frierst du nicht? Scheppu, und wie? Michael, willst du hereinkommen? Scheppu, ja. Und im Schnee ziehe ich noch die Schuhe aus. Du kannst doch nicht mit den Schuhen in so ein Haus hineingehen. Stand in den Socken im Schnee. Scheppu betrat den Korridor. Diese Treppe, ich hatte sie noch nie gesehen, aber 10-mal bin ich sie im Traum schon hinaufgegangen. Er wurde in die Küche geführt. Hier saß das betagte Ehepaar, das sich um Elizabeth Taylors kümmerte, wenn sie hier in den Ferien weilte. Der Mann fing zu erzählen an. In Thun sei er im Militär gewesen. Auf einem Panzer aus dem 19. Jahrhundert bin ich gefahren. Scheppu konnte ihm kaum zuhören. Die Spannung war unerträglich. Es war eine Riesenküche, alles aus Holz. Wir haben Tee getrunken. Da ging plötzlich die Tür auf und die kleinen Globis, Prinz Michael und Paris, stürzten herein. Ich saß so da und die beiden sind voll auf mich zugerannt, als würden sie mich seit 100 Jahren kennen. Springen mich an, dass es mich fast aus dem Stuhl wirft. Klein Michael, fast weiße Haare, strohblond, Paris, Zapfenzieherlocken. Prinz hat mir ständig auf der Nase herumgedrückt wegen der Laubflecken, die haben ihn fasziniert. Ein paar Mal hat sich die Tür leicht geöffnet und Michael hat hereingeschaut. Nur hereingeschaut. Er war nicht geschminkt, nicht bereit. Und ich dachte, Michael, komm doch rein, bitte, komm rein. Ich hatte mein Fotoalbum dabei, die Blumen. Den Kindern habe ich Spielsachen gebracht, das, was Michael immer gemacht hat, nur umgekehrt. Auf einmal bringt Michael eine rosarote Serviette herein. Er hat sie signiert. Michael Jackson, so heißt er eben. Ich konnte nicht aufstehen. Seine Kinder saßen mir auf den Knien. Ich konnte ihn nur aus dem Sitzen anschauen und das Fotoalbum zu ihm hinüberschieben. Dann hieß es zu den Kindern, ab ins Nest. Ich muss sagen, Michael hatte sie im Griff. Prinz hat geschrien und gekickt. Michael hat ihn unter den Arm gepackt und hinausgetragen. Dann hat er mir noch Autogramme für mich und meine Kinder und einen Teddybären geschenkt. Er sagte, er werde mich anrufen, er wolle mich nach Amerika einladen, er wolle Business machen mit mir. Ich bin zurück in die Bar. Es war schon Mitternacht. Ich habe sie aufgeschlossen, nur für mich. Ich habe mein Lieblingslied gespielt, bin mit meinem Teddybären auf der Tanzfläche gestanden und habe geheult wie ein Kind. Die Story geht weiter. Ich muss einen Schluck. Die Monate vergingen, aber der versprochene Anruf kam nicht. Eineinhalb Jahre ging es, bis Shepu einen Anruf von Faisal und Sandy aus Las Vegas bekam. Faisal und Sandy gehörten zum erlauchten inneren Kern von Michael Jackson-Fans, denen es gelungen war, eine persönliche Beziehung anzuknüpfen. Michael hatte sogar versprochen, bei ihrer Hochzeit als Trauzeuge zu walten. Sandy berichtete, Michael wolle mit Shepu eine Geschäftsidee besprechen und erwarte ihn am kommenden Mittwoch in Las Vegas. Der Flug sei schon auf seinen Namen gebucht. So landete Shepu wenige Tage später in der Bruthitze von Las Vegas. Es war seine erste Reise nach Amerika. Er solle sich ins Hotel Mandala Bay begeben, hatten ihm seine Freunde gesagt. Oben in Mandala Bay befindet sich ein weiteres Hotel, das noch exklusivere Four Seasons. Dort wohne Michael. Man müsse sich bloß bei der Rezeption melden und werde dann sogleich zu ihm geführt. Michael habe vor, in Zürich eine Bar zu eröffnen. Nächsten Morgen in Las Vegas band sich Shepu eine Krawatte um den Hals und sprach mit seinen Aktenköfferchen am Empfang des Mandala Bay 3950 Las Vegas Boulevard South vor. Dort wurde ihm kategorisch erklärt, es wohne in dem Hotel kein Mr. Jackson. Shepu wartete ein paar Stunden im Foyer und versuchte es bei der Rezeptionsarbeiter in der nächsten Schicht von Neuem. Das Resultat war das gleiche. Er rief Faisal und Sandy an. Diese rieten ihm, einfach zu warten, bis einer von Michaels Bodyguards erscheine. Die kenne er ja schließlich. Shepu hielt sich an den Rat, wartete. Nichts tat sich. Shepu wartete bis Mitternacht, schnappte ein paar Stunden Schlaf und kehrte um 7 Uhr früh ins Mandala-Foyer zurück. Wartete weiter. 3 Tage lang. Da endlich erschien doch noch einer der Bodyguards. Shepu steckte ihm seine Visitenkarte in die Hand und schärfte ihm ein, Michael die Nachricht zu überbringen, er sei angekommen. Und er wartete, wartete, es passierte nichts. Endlich wurde er von 2 jungen Spanierinnen angesprochen. Es sei ihnen aufgefallen, dass er stundenlang untätig herumsitze, was er denn treibe hier. Shepu: Ich warte auf einen Kollegen. Spanierinnen: Könnte der Kollege Michael Jackson heißen? Die Spanierinnen eröffnen Shepu, dass er am falschen Ort sei. Michael wohne durchaus hier oben im Hotel. Er gehe auch fast jeden Tag aus dem Haus. Aber er benutze dazu den Lieferanteneingang. Wenn sein Fahrer Kaito mit dem Wagen vorfahre, dauere es noch 10 Minuten, dann erscheine Michael persönlich, gewöhnlich mit den Kindern. Ich bin hinter das Hotel zum Lieferanten eingegangen und eine Viertelstunde später kommt Michael tatsächlich daher. Ich stehe dort wie ein frisch gevögeltes Poulet und schaue ihn an. Er kommt, umarmt mich und sagt, endlich bist du da. Shepu durfte sich in Michaels Karosse setzen, dieser entschuldigte sich fürs lange Warten, man fuhr um den Häuserblock und knipste ein Foto. Das ging nachher eine gute Woche so. Nicht gerade jeden Tag, aber mindestens jeden zweiten Tag haben wir kurz zusammen geredet, im Auto, irgendwo unterwegs. Einmal sind wir im Drive-In-Restaurant Sushi holen gegangen. Einmal sind wir zum Mirage gefahren, dem Hotel, wo Siegfried und Roy auftraten. Michaels Business war ganz klar. Er wollte in Zürich das machen, was ich in Thun hatte, nur grösser. Alles mit weißen Kacheln, neonviolettem Licht, goldenen Rändern und all dem Zeugs. Ein Riesenschuppen. Er hat's beschrieben, wie er das sieht, mit DJ, vom Feinsten, ob ich das machen könne für ihn. Ich sagte, schon, aber wer will schon nach Zürich? Er sagte, aber die Schweiz, das ist doch Zürich. Wir trafen uns noch kurz mit Chris Tucker, mit dem hatte Michael auch geschäftlich zu tun. Dann machten wir einen weiteren Termin ab, 2 Tage später. Bei dem Meeting sollten wir alles festnageln. Termine, Verträge, alles. Einen Tag vor dem wichtigen Treffen fuhren am Hintereingang die Lieferwagen vor. In höchster Eile wurden sie mit dem Hab und Gut von Michael und seinem Anhang beladen. Ganze Kleiderstände flogen einfach in den Karren hinein. Dann kommt Michael daher, sieht mich, zieht mich nochmal ins Auto, macht ein Foto, signiert das erstbeste Stück Papier, meinen Reisepass und sagt, du hörst von mir, jemand macht ein Dreckspiel mit mir. Und das war es dann, wo der Michael Jackson 10 Jahre untergetaucht ist. Aus der Zürcher Michael Jackson Bar ist dann leider nichts geworden. Jetzt muss ich schauen. Danke sehr. Ich hätte noch ein kürzeres Kapitel über einen anderen Michael Jackson Fan. Wenn ist noch niemand eingeschlafen? Ich hätte jetzt eigentlich Lust, das noch vorzulesen, wenn ich darf. Hier geht es um einen jungen Mann, der heißt Kim Moses. Mit ihm wachte ich ab. Er ließ sich an. Er hat eine Gewohnheit, dass er Menschen immer in Hotels in der Nähe von Flugplätzen trifft. Und weil mit dem Shuttlebus vom Flugplatz kommt man diese Hotels gratis. Und er ist dann immer früher da und hat sich bereits eine halbe Flasche Champagner eingeschenkt. So war es auch hier. Nichts hat Kim als jungen Künstler stärker geprägt als das surrealistische Werk von Salvador Dali. 1987, als dieser bereits an der Parkinson-Krankheit litt, wurde Kim vom Wunsch gepackt, seinem großen Vorbild einen Besuch abzustatten. Zuerst schrieb er einen Brief an King Juan Carlos von Spanien und bat diesen, ein Treffen zu arrangieren. Der König schrieb zurück. Senior Dali entscheide sich selbst darüber, wen er empfange und wen nicht. Da reiste Kim kurzerhand nach Katalonien und sprach ihn Figueres beim Meister persönlich vor. Dieser ließ ihn tatsächlich eintreten. 6 Minuten habe er gehabt mit Dali. Der habe ihm auch ein Bild abkaufen wollen, und zwar für 11 Millionen Pesetas. Kim schluckte, rang nach Worten und gestand, dass er just dieses Stück nun wirklich nicht gern hergeben würde. Auch für diesen Preis nicht. Da habe Salvador Dali zu ihm gesagt, du bist der wahre Künstler. Spanien. In dem Land wurde auch die Weichen gestellt für die nächste Phase im Leben des Kim Moses. Beim Besuch in Figueres lernte er einige Leute kennen. Diese versuchten ihn dazu zu überreden, einen Monat später mit ihnen das Michael Jackson Konzert in Basel zu besuchen. Er wusste nicht so recht. Den Namen kannte er zwar, aber er wusste nicht, welche Musik dazu gehörte. Ich habe mich durchaus für Musik interessiert. Irisch oder auch schottisch. Aber auf Namen habe ich mich nie konzentriert. Die neuen Freunde wollten ihm ein Ticket schenken. Ist es wenigstens ein bisschen rockig, hat er gefragt. Ja, sicher, hieß es. Eine Woche nach dem Konzert malte Kim das erste Bild von Michael Jackson. Ich hatte eine Vorlage, aber das Bild kam nicht so heraus, wie er auf dem Foto aussah. Wie verrückt das war, merkte ich erst 3 Jahre später. Da sah er nämlich genauso aus wie auf meinem Bild. Es war, wie wenn ich beim Malen in die Zukunft geschaut hätte. Dem ersten Gemälde von Michael folgte bald ein zweites, ein fünftes, ein 20. Immer mehr habe ich mich mit ihm befasst. Nicht nur seine Musik und sein Tanz haben mich fasziniert, sondern auch seine Gedanken über die Welt. Seine Gedanken über die Veränderungen, die er bringen wollte. Vom ersten Moment an beim Konzert hatte ich das ehrlich gespürt, das aus ihm heraus herübergekommen ist. Ich habe gesehen, er lebt das, er spielt das nicht. Und das ist ein großer Unterschied, ob er das spielt oder ob er das lebt. 12 Jahre lang malte Kim Moses fast nur noch Michael Jackson. So entstanden 36 Bilder und 54 Zeichnungen. Bei den Konzerten unternahm er alles, um ganz vorn an der Bühne stehen zu können. Immer hatte er einen Feldstecher dabei, um die Gesichtszüge noch intensiver zu studieren. Auf diese Weise habe er erkannt, sagt er, dass Michael auf der Bühne an die 50 verschiedene Charaktere gelebt habe. 1993, ganz schlimm. kam er vor, dass Michael sich in Gstaad aufhielt, um vom Rummel wegzukommen. Elizabeth Taylor hatte ihm ihr Haus zur Verfügung gestellt. Die Boulevardpresse berichtete laufend darüber, wie er mit seinen Bodyguards durchs Dorf wanderte. Kim dachte, die Chance muss ich wahrnehmen. Ich sagte dem Chef, ich muss sofort weg. Die sagten, geh nur. Kim rief im Hotel Olden in Gstaad an. Dort, so hieß es, wohnte Michael Stross von Angestellten. Er verlangte, den Leibwächter zu sprechen. Tatsächlich wurde er zu diesem durchgestellt. Der Leibwächter konnte sich an Kim von einer früheren Gelegenheit her erinnern. Kim wunderte sich, dass er gleich ein Treffen abmachen wollte. Das ist doch ein Angestellter, der muss doch den ganzen Tag mit Michael herumfahren. Der Leibwächter versetzte Kim nicht. Eine halbe Stunde unterhielten sich die beiden über dieses und jenes. Dann kam es zum springenden Punkt. Kim hatte ein Gemälde mitgebracht für Michael, ein Geschenk, um ihm zu zeigen, dass nicht die ganze Welt gegen ihn war. Hinten am Bild hatte er die Buchstaben AMMJ angebracht. Adonis Messiah Michael Jackson. Der Leibwächter wollte Kim das Bild abnehmen, um es weiterzugeben. Kim sagte, entweder gebe ich es ihm persönlich oder ich nehme es wieder heim. Der Leibwächter fragte, ob er es Michael wenigstens schon an diesem Tag zeigen könne. Ich dachte, der ist schon ehrlich und habe es ihm gegeben. Nächsten Tag, als Kim das Bild abholen wollte, standen da plötzlich Absperrungen. In 10 Minuten komme Michael, eröffnete ihm der Leibwächter. Dann habe ich das irgendwie gespürt, dass er kommt. Das ist kein Witz. Der Chakra ist in Wellen gekommen. Ich wusste, Michael ist da und geht jetzt unten durch den Korridor. Schriftlich legte sich Kim ein paar Sätze zurecht für den großen Moment. Man weiß ja nicht, wie man in einer solchen Situation reagiert, ob man dann noch sprechen kann oder gar denken. Das Herzklopfen sei gewaltig gewesen. Ich habe gespürt, wie er heraufgekommen ist. Und dann, als er durch die Tür trat, war ich sprachlos. Er war es auch. «Thank you, Michael, for all you do for a better world», sagte ich. Irgend sowas. Er war sehr gerührt. Als ich ihm erklärte, was die Buchstaben AMMJ bedeuteten, da merkte man schon, dass es bei ihm tief gegangen ist. Vielleicht kommt das Bild ja eines Tages in Los Angeles wieder zum Vorschein. Für Kim Moses ist Michael Jackson zu malen mehr als nur ein Abpinseln. Ich habe ihn nie gemalt, sagt er. Ich habe ihn gelebt. Das ist ein Unterschied, auch das. Man kann mir nicht einfach ein Foto bringen und dann ist es das. Ich lebe das. Ich habe mich in ihn hineinversetzt. Ich habe schon auch gewisse Parallelen zur eigenen Jugend gespürt und das hat mir geholfen, ihn zu verstehen. Während Michael in seiner Jugend an die Grenzen seiner Fähigkeiten und darüber hinausgetrieben wurde, habe man Kim nichts zugetraut. Überall habe es geheißen, du kannst das nicht, das auch nicht und erst recht nicht das. Der Vater war ein Schlägertyp. Die Mutter, sie wurde im Februar des Schreibjahres 2010 90 Jahre alt und akzeptiere den Sohn noch heute nicht. Weil ich nicht Beamter wurde, nicht so ein Ticketknipser, dabei hätte ich das ja auch gar nicht gekonnt. Man kann einen Menschen ja nicht in eine Form hineinpressen. Schon als Kind, lang bevor er lesen konnte, habe Kim aus den Bildern in der Zeitung gespürt, welche Ungerechtigkeiten in der Welt geschehen. In Michael Jackson habe er einen Seelenfreund gefunden. Wenn man die Worte Michael Jackson sagt, dann denkt man auch karitativ, sagt Kim. Man denkt für die Welt. Manchmal verstehe ich die Erwachsenenwelt nicht. Zum Beispiel verstehe ich nicht, warum die Erwachsenen so lange brauchen, bis sie die Botschaft von Michael verstanden. Zum Teil haben sie es ja immer noch nicht begriffen. Dabei hat er alles gesagt im Song Earth Song. Wenn es um die Gerechtigkeit geht oder schlicht das Gute im Leben, kann Kim Moses durchaus auf die Barrikaden steigen. Als er erfuhr, dass Michael Jackson nicht mehr in Deutschland auftreten könne, weil eine neue Konzertsteuer Shows in seiner Größenordnung unwirtschaftlich machen würde, setzte er sich an die Schreibmaschine und setzte einen Brief direkt an Theo Weigel auf, den damaligen deutschen Finanzminister. «Ich kann jedem schreiben, wenn es sein muss», sagte er. Er habe Weigel dargelegt, dass Konzerte ganz wichtig seien für die Jungen, denn dann kämen diese einmal wieder aus sich heraus und seien 3 Monate lang zufrieden. Das sei unerlässlich für den Frieden im Land. Bei dem Argument musste auch er sagen, sagt Kim, Sie haben recht, Herr Moses. 1 Monat später wurde die massive Erhöhung der Konzertpreise zurückgezogen. Das war schön. Da sieht man, dass etwas geht. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die wunderbare Gastfreundschaft hier in Hall. Ich genieße es sehr.